Beim Quiz Wer weiß denn sowas? Erwartet dich der Gipfel des unglaublichen Wissens. Kennst du die richtige Antwort? Eine 2020 in Kärnten ausgetragene Europameisterschaft war außergewöhnlich, denn A. Skilangläufer absolvierten die gesamte Strecke rückwärts. B. Eishockeyspieler spielten kopfüber in einem zugefrorenen See. Oder C. Bobfahrer zogen sich mit Muskelkraft die vereiste Bahn hinauf. Die richtige Antwort ist B. Eishockeyspieler spielten kopfüber in einem zugefrorenen See. Wer weiß denn sowas? Immer montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten.
Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 42. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute ist der 22.10.2020. Und ich darf zum allerersten Mal eine Schachpersönlichkeit aus der Schweiz begrüßen. Der Podcast wird ja nicht nur in Deutschland gehört, sondern auch in der Schweiz und auch in Österreich. Und auch aus Österreich hoffe ich demnächst mal auf einen Gast. Aber heute freue ich mich auf eine 21 Jahre junge Schachspielerin, die bereits einige Erfolge vorzuweisen hat. 2016 wurde sie die bisher jüngste Frauen-FIDE-Meisterin der Schweiz. 2017 wurde sie Schweizer Meisterin im Einzel und ein Jahr später mit der Mannschaft. 2019 bekam sie den Titel WIM verliehen. Aktuell ist sie mit einer Elo von 2276 die Nummer 1 im Schweizer Frauenschach. Herzlich willkommen, Lena Georgescu.
Vielen Dank, Michael, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch und ich freue mich vor allem auch, dass wir uns so gut gegenseitig verstehen, denn am Anfang wusste ich gar nicht, wie du sprichst. Die Schweiz ist ja dreisprachig. Du kommst aus der Nähe von Bern und da spricht man vorwiegend Deutsch, oder?
Genau, also zur französischen Schweiz ist es jetzt nicht so weit, also ungefähr eine halbe Stunde. Aber in Bern wird schon zum übermäßigen Teil Deutsch gesprochen. Also eigentlich Schweizerdeutsch, aber jetzt hier für den Podcast würden deine deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich nicht so viel verstehen, wenn ich da jetzt in meinem Dialekt sprechen würde.
Ja gut, dann werden wir uns verstehen und dann können wir gleich starten. Ja, aktuell gibt es ja sicherlich auch bei euch in der Schweiz ja nur ein beherrschendes Thema, nämlich Corona. Wie ist denn die Situation in der Schweiz bezogen auf das Schach? Also ist alles ins Internet verlagert oder spielt man noch oder wieder am Brett mit Maske, ohne Maske? Wie sieht's denn da aus bei euch momentan?
Also ich muss sagen, es gab schon Turniere in der Schweiz. Aber ich habe keine davon gespielt. Aber im Ausland habe ich schon unterdessen wieder am Brett spielen können. Aber eben jetzt wurden auch schon in der Schweiz wieder erste Turniere abgesagt für die nächste Woche, weil eben die Fallzahlen ziemlich schnell steigen. Von daher denke ich, dass ich das auch wieder ein bisschen verlangsamen werde mit diesen Turnieren und dass viele eben nicht werden stattfinden können.
Ja, sehr bedauerlich. Du hast davon gesprochen, dass du ins Ausland gereist bist. Was war denn bisher dein am weitesten entferntes oder ja exotischstes Reiseziel? Du bist ja sicher auch schon viel gereist zu Schachturnieren.
Ja, also man muss auch sagen, dass diese Schachturniere immer wieder in den gleichen Ländern stattfinden. Von daher sieht man jetzt auch nicht so viele verschiedene Länder, wie man das sich vielleicht vorstellt. Also ich war schon dreimal in Batumi. Weil dort, ich glaube, einmal die Junioren-EM und zweimal ein Teamturnier stattgefunden hat. Aber so das Weiteste war jetzt, ich glaube, Baku, die Olympiade 2016.
Okay, und gibt es irgendwie ein Reiseziel, das dir besonders gefallen hat?
Die Team-EM 2015 hat in Reykjavik stattgefunden. Das fand ich sehr schön. Da konnten wir auch schöne Ausflüge machen in die Naturparks und einfach das Land hat mir sehr gefallen.
Ja, du bist schon die zweite, die Reykjavik nennt, nach Fiona Steil-Anthony.
Fiona hat es auch gesagt, ja. Okay.
Ja, dein Nachname klingt ja jetzt nicht gerade typisch schweizerisch. Dein Vater hat rumänische Wurzeln, wenn ich das richtig gelesen habe. Hast du denn auch so ein bisschen rumänische Schachtraditionen mit in die Wiege gelegt bekommen?
Ja, also ich habe das schon von meinem Vater gelernt, aber also er ist jetzt kein übermäßig guter Spieler oder so. Wir haben halt einfach, als ich klein war, gegeneinander gespielt. Und das hat mich schon dazu verleitet, später in den Club zu gehen.
Ja, hat er dir irgendwas, gibt es in Rumänien auch, also natürlich gibt es ja auch Schachspieler, aber gibt es da irgendwie jemanden, einen besonderen Spieler oder jemanden, den man kennen muss? Also ich bin da jetzt ehrlich gesagt, zum Rumänien fällt mir jetzt nichts ein, was Schach angeht.
Ja, also es gab halt, früher war es, glaube ich, noch eine größere Schachnation als jetzt. Also sie sind immer noch stark, aber früher gab es dieses Olympiateam, zum Beispiel mit Florin Georgiou, der sehr stark war, das sagt dir vielleicht was. Oder eher nicht.
Eher nicht, aber egal.
Ja, aber jetzt haben sie immer noch mehrere Spieler über 2600.
Ah, okay. Ja.
Und was man auch noch sagen muss, das ist in Rumänien in den Medien schon präsenter als hier. Also das wird auch im Fernsehen gezeigt und deshalb haben die Leute halt auch mehr Schachkultur dort.
Ja. Ah, interessant mit dem Fernsehen, ja. Mhm. Ich dachte, es gäbe es jetzt momentan nur noch in Norwegen Schach im Fernsehen, aber...
Ja, also es ist sicher nicht so präsent wie in Norwegen, aber trotzdem befassen sich die Leute eher damit als jetzt in den deutschsprachigen Ländern.
Ja, ja, du selbst hast ja, glaube ich, mit 5 angefangen, giltst aber trotzdem irgendwie als Spätzünderin, also du hast...
Na, du hast das dieses Interview gefunden, ja.
Ja, ich habe ganz viele Interviews von dir gesehen.
Ja, gute Recherche.
ja, das gehört natürlich dazu zur Vorbereitung, ne, dass man etwas über seinen Gast ein bisschen liest.
Ja.
Also wie war denn so deine Entwicklungskurve in den ersten Jahren? Ja, irgendwie spät, aber dann doch rasant irgendwie, ne?
Ja, also ich habe halt viele Jahre lang nicht wirklich Turniere gespielt. Das hat damit zu tun, dass meine Mutter mich nicht wirklich begleiten wollte auf weite Reisen. Also sie hat immer gesagt, es ist gut, wenn du rund um Bern spielst, so eintägige Rapid-Turniere. Und deshalb habe ich erst mit ungefähr 12 angefangen, so klassische Schach zu spielen. Aber dann habe ich mich auch ziemlich schnell verbessert, da ich halt schon vorher ziemlich viel, ich sage jetzt, Schacherfahrung hatte.
Ja, und darf ich fragen, wie hast du dich verbessert? Also was hast du da für Ressourcen genutzt oder wie hast du es gemacht?
Also ich hatte halt schon, bevor ich eben klassisches Schach gespielt hatte, hatte ich schon Training im Club, seit ich ungefähr 8 war. Und ich hatte dann auch, ich glaube, Privattraining ziemlich früh, also so mit 9. Ja, von daher... Ja, hatte ich eigentlich früh trainiert, aber nicht wirklich gespielt. Aber ich denke schon, dass ich das nachher schnell aufholen konnte, weil ich eben doch dieses Wissen hatte.
Ja, okay. Also für dich auch Training durch einen Trainer, das, was so ja am besten ist, um sich zu verbessern?
Ich denke schon.
Ja, es gibt ja auch viele, die einfach für sich selbst lernen, ne?
Ja, gut. Das kann man heutzutage schon auch machen, halt, weil es auch diese Online-Ressourcen halt gibt mit Lernvideos und es gibt ja auch starke Engines, die unterdessen ziemlich menschliche Züge machen können. Lila zum Beispiel, aber trotzdem denke ich, dass man sicherlich viel spielen sollte, um sich schnell zu verbessern und halt wenn man einen Trainer hat, mit dem man die Partien anschauen kann, ist das schon am idealsten.
Ja, du hast ja auch für das Schach was geopfert, hast Querflöte gespielt früher und das dann ja damit aufgehört. Überlegst du manchmal, ob das der richtige Schritt war, so sehr ins Schach zu gehen?
Nee, also ich habe jetzt auch nicht besonders gern und gut Querflöte gespielt. Daher war das nicht wirklich ein großer Verlust.
Okay, aber so generell, ich meine Schach so viel im Teenageralter zu spielen, ne, da hast du das Gefühl, also jetzt vielleicht nicht Querflöte, aber dass du irgendwas verpasst hast, dass du ja weniger Blödsinn gemacht hast vielleicht als deine Klassenkameradinnen, oder?
Nee, ich denke, ich habe wahrscheinlich mehr gesehen als die anderen, weil ich halt so viel reisen konnte. Also ich ging auch in ein Sportgymnasium zwischen, ich glaube, 14 und 18 Jahren und da war ich eigentlich kaum dort. Also ich glaube, ich war zum Teil 2 Monate lang am Stück weg, weil ich rumgereist bin und Schach gespielt habe. Von daher war das eigentlich sehr spannend für mich.
Okay, ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, nämlich Stichwort Sportgymnasium oder Sportförderklasse steht in meinem Spickzettel. Sportförderklasse heißt viel Schulbefreiung oder was ist da sonst so, bedeutet das sonst, wenn man in der Sportförderklasse ist?
Ja, also bei uns war das so, dass das ein Jahr länger ging als das reguläre Gymnasium. Wir hatten dann nur halbtags Schule, also immer entweder am Vormittag oder am Nachmittag. Das wurde den Trainingszeiten der Fußballer angepasst. Und man hat eigentlich alle Absenzen bekommen, die man haben wollte. Und dann auch Unterstützung, wenn man zurück in die Schule gekommen ist.
Ja, also an der Stelle viele Grüße an das Gymnasium Neufeld in Bern.
Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit.
Ja, ich hoffe natürlich auch, dass das Interview dann auf der Schulhomepage veröffentlicht wird. Wenn wir schon Werbung machen für die Schule.
Ja, ich habe leider mit Ihnen keinen Kontakt mehr, aber vielleicht sollten wir Ihnen das zuschicken als Werbung.
Ja, warst du denn da so ein bisschen die Exotin oder ja, anders gefragt, haben die anderen Schüler denn Schach als Sportart wahrgenommen und akzeptiert? Also
es wurde schon ein bisschen drüber gelacht immer, aber jetzt nicht bösartig oder so. Und ich glaube, da muss man halt auch drüber stehen, wenn halt ein paar Mal dumme Sprüche machen. Das war ja auch nicht böse gemeint oder so.
Ja.
Interessanterweise war ich dann doch die in der Klasse, die, ich würde schon sagen, am meisten von dem Angebot profitieren konnte, weil ich eben so viel abwesend war ständig.
Was für Sportarten waren die anderen Schüler so zum Beispiel?
Die meisten waren Fußballer, weil unser Sportverein in Bern, das sind die BSC Ibe, Die hatten das Stadion und die Juniorenförderung direkt neben der Schule. Und dann gab es auch noch ein paar Tennisspieler oder Golf hatten wir auch, Unihockey, sowas. Ja, so normale Sportarten. Schach ist ja auch eine Sportart, aber eben...
Keine normale.
Nicht. Ja, keine normale halt.
Okay. Ja, lassen wir mal so stehen. Dann habe ich in diesem Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob du den meintest, aber in der Berner Zeitung aus dem Jahr 2017, da warst du noch an der Schule, glaube ich, und da stand damals, dass du nach der Matura, so, also bei uns das Abitur, bei euch Matura, so ein Schachjahr einlegen willst. Hast du das dann gemacht? Also
ja.
Ich habe da jetzt keine neueren Infos. Und wie lief das so?
Ja, also ich habe das gemacht. Das war von Juni 2018 bis, was war das, September 2019. Und ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn ich dann mehr trainiere und quasi nur Schach mache, dann verbessert man sich automatisch. Das war halt dann nicht so. Und dann habe ich, glaube ich, einen ziemlich großen Teil des Schachjahres damit verbracht, mich darüber aufzuregen, dass ich so schlecht gespielt habe. Und da dann ein bisschen weniger ernst genommen habe, dann kamen die Resultate auch automatisch und das hat mir dann auch mehr Spaß gemacht. Aber insgesamt würde ich sagen, dass ich schon zu verbissen und zu ehrgeizig an die Sache rangegangen bin.
Meinst du, das ist so ein psychologischer Effekt auch einfach, ne? Wenn man es zu ernst sieht, bleibt der Erfolg aus und wenn man es dann lockerer sieht, kommt er plötzlich?
Ja, also ich kann da halt nur für mich selbst sprechen, aber ich denke, also zumindest für mich, ich brauche halt diese Balance, dass ich noch etwas nebendran machen kann, das halt die Gedanken ein bisschen weg vom Schach lenkt.
Ja, es soll ja auch nur ein Hobby sein. Ne?
Ja. Also ich kenne auch andere Fälle, denen das halt wirklich Spaß macht, nur Schach zu machen, aber für mich ist das eben offenbar nicht so.
Ja, aber ich meine, mit einer Elo von 2276, brauchst du dich ja auch auf gar keinen Fall zu verstecken. Also.
Nee, sicher nicht, aber einfach, ja, ich habe halt zu breite Interessen, um nur Schach zu spielen, denke ich.
Ja. Was hast du denn noch für Interessen?
Ja, also ich studiere jetzt Informatik im dritten Semester. Das gefällt mir auch wirklich sehr gut bisher. Ja, und das benötigt halt schon auch viel Zeit.
Ja, das glaube ich. Gibt es da irgendwie die Möglichkeit, das mit Schach zu verbinden? Also Schachsoftware, Schachengines und so, da gibt es ja eine Schnittmenge.
Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, aber ich muss sagen, jetzt eben im dritten Semester habe ich auch noch zu wenig gesehen, um mich da schon entscheiden zu können, was ich später machen will. Aber sowas wäre sicher eine Option.
Ja, bestimmt. Es gibt ja eine riesige Computerschachszene und genau. Da tut sich ja
aber viel. Eben, es ist noch zu früh, um sich zu spezialisieren.
Ja, drücke ich dir die Daumen, dass du da den richtigen Weg findest.
Danke.
Aber das führt mich zu Schachcomputern. Du hast vorher schon Lila genannt. Mhm. Es gibt ja die stärkste Engine momentan ist vermutlich Stockfish 12. Also das das kombiniert ja so, ja, ich sag mal, herkömmliche Supercomputer mit diesen neuronalen Netzwerken, wie sie bei AlphaZero auch vorkamen. Verfolgst du denn so diese hochkarätigen Computerschachpartien, also zum Beispiel eben gerade Stockfish gegen Lila Zero, oder ist es einfach ja Schach von einem anderen Stern, dass jemandem wie dir auch gar keinen Erkenntnisgewinn mehr bringt, weil die Partien so ja perfekt sind? Also ja, was fängst du mit solchen Partien an?
Also ich muss sagen, ich habe diese Turniere nie wirklich verfolgt, einfach weil ich es halt ohne diesen menschlichen Aspekt nicht spannend fand. Aber ich habe dann doch dieses Buch gelesen, das geschrieben wurde, den Game Changer.
Ja.
Einfach weil das spannend war zu sehen, wie hart Lila spielt. Aber das war auch das einzige Buch zu diesem Thema, das ich gelesen habe. Also seither verfolge ich diese Computerpartien auch nicht mehr wirklich.
Hast du denn aus dem Buch irgendwie was rausgenommen? Also das Einzige, was ich immer höre, ist, dass AlphaZero immer H4, H5, H6 gespielt
hat. Ja, das war auch jetzt mein erster Gedanke.
Gibt es da sonst noch irgendwie was in dem Buch? Also irgendwelche Eigenschaften von AlphaZero für die es jetzt nicht gelesen haben?
Ich würde sagen, dass AlphaZero halt schon dynamischer spielt als jetzt herkömmliche Engines. Jetzt lassen wir mal Stockfish 12 aus der Diskussion raus, den gab es ja damals noch gar nicht. Aber es gab halt viele Partien mit positioneller Kompensation und das haben, glaube ich, herkömmliche Engines weniger gespürt als Lila. Oder was war es? AlphaZero.
Ja, also für mich ist das viel zu ja, viel zu weit weg, aber ja, trotzdem auf jeden Fall eine interessante Entwicklung und wie was da passiert. Dein eigener Spielstil, also da gibt es ja so die These, dass die Persönlichkeit eines Spielers die Art, Schach zu spielen, reflektiert. Also so ein strategischer und vorsichtiger Mensch wird sicherlich jetzt nicht opfern wie Michael Thal. Du selbst hast über dich in einem Interview mit Südostschweiz TV gesagt, das habe ich auf YouTube gefunden, dass du immer ein ruhiger Typ warst. Andererseits habe ich aber über dich auch gelesen, dass du aggressiv spielst. Bist du jetzt also die Ausnahme von diesem Spruch oder wie lässt sich das beides miteinander vereinbaren?
Ja, ich glaube einfach nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Es fallen mir auch nicht so viele Beispiele, abgesehen vielleicht von Thal und Karpov ein, wo das wirklich zustimmt. Also, dass eben ruhige Menschen ruhige Schach spielen und wilde Menschen aggressives Schach. Von daher glaube ich einfach, diese These ist nicht so akkurat.
Das mag sein. Also ich höre sie immer wieder, aber gerade im Zusammenhang mit Eröffnungen, ne? Also irgendwo habe ich mal gehört, dass ein vorsichtiger Mensch jetzt nicht irgendwelche verrückten Gambits spielen soll oder umgekehrt ein sehr emotionaler Mensch jetzt keinen ruhigen Aufbau mit, was weiß ich, Französisch oder so. Aber ja, was hältst du von der These, dass man die Eröffnung nach seiner Persönlichkeit richten soll?
Ja, also ich finde halt auch, also wenn es jetzt zum Beispiel ums normale Leben geht, würde ich schon sagen, ich bin eher vorsichtig, aber da geht es ja auch um ein bisschen mehr als jetzt um eine Schachpartie. Also in der Schachpartie möchte ich halt einfach Spaß haben und ich habe ja nichts zu verlieren, jetzt im Vergleich zu meinem Alltag. Von daher wähle ich halt da eher Eröffnungen, die mir eine spannende Partie versprechen und nicht unbedingt, wo ich das Risiko minimieren kann.
Okay. Du wurdest ja auch einige Jahre von Arthur Yusupov trainiert. Mit dem habe ich ja auch ein Interview absolviert und ja, eine tolle Persönlichkeit. Was kannst du denn über die Zeit sagen? Wie hat er dich da und in welchem Rahmen hat er dich unterstützt und wie hast du das empfunden, mit ihm zusammenzuarbeiten?
Also wir haben begonnen mit dem Training, wann war das? 2013. Vor 7 Jahren und wir machen das noch immer.
Oh.
Grundsätzlich ist es natürlich sehr lehrreich, wenn man mit so einer Schachpersönlichkeit zusammenarbeiten kann. Arthur hat ja jetzt auch viele Bücher geschrieben, von denen er natürlich profitieren kann, weil er hat so unglaublich viel Trainingsmaterial zu allen möglichen Themen, dass er eigentlich einem zu jedem Thema etwas beibringen kann.
Ja. Ist er dein einziger Trainer, den du gerade hast, oder hast du noch Trainer?
Bis vor ein paar Monaten habe ich auch mit Yannick Pelletier trainiert, aber das wurde jetzt momentan pausiert. Auch ein bisschen durch Corona verursacht, weil es nicht mehr so viel Schach zu spielen gab. Aber ja, zum letzten Mal haben wir im Mai zusammengearbeitet und seither leider nicht mehr.
Okay, aber das ist die Nummer 1 in der Schweiz momentan, ne?
Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir haben auch noch Sebastian Bogner.
Der hat, glaube ich, deutsche Wurzeln, oder? Wenn ich es richtig weiß.
Ja, das stimmt. Der hat zur Schweiz gewechselt. Aber der spielt ja auch fürs Nationalteam. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das aussieht mit den Ratings bei den Herren.
Der Yannick Pelletier, ich habe mal über den so ein bisschen recherchiert. Und der spielt laut Wikipedia auch diese japanische Schachvariante Shogi.
Ja, das stimmt.
Hast du das auch mal probiert? Kannst du das mal beschreiben?
Nee, ich habe da mal zugeschaut, aber ich kann das selber nicht spielen. Was ich weiß, ist, dass es offenbar viel taktischer ist, weil irgendwie mehr geopfert werden kann oder sowas. Aber eben, ich bin da auch völliger Laie.
Okay, ja, müsste man mal ausprobieren. Also ich habe schon gelesen, aber noch nicht probiert. Ja, dann habe ich in der Berner Zeitung noch über dich gelesen, dass die Judith Polgar dein Vorbild sei. Wahrscheinlich auch aufgrund ihres Erfolgs einfach, denke ich mal. Oder was bewunderst du so an ihr?
Ja, also das war halt vor allem, als ich jünger war, so ich sage jetzt mal mit 12, 13 Jahren, war das schön zu sehen, dass es auch Frauen gibt, die so stark spielen können. Weil es ist ja bisher eine der einzigen oder die einzigen, die wirklich in die Weltspitze der Männer vorstoßen konnte. Und das auch noch mit einem interessanten Spielstil. Also sie hat ja immer sehr taktisch und sehr aggressiv gespielt und hat auch eben deshalb sehr attraktive Partien fürs Publikum abgeliefert.
Ja, also junge Frauen oder junge Mädchen brauchen Vorbilder und in dem Sinne, vielleicht kannst du ja auch eins sein für junge Schweizer Spielerinnen.
Ja, hoffentlich. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass man halt solche Rollenbilder sieht.
Ja, und Schach ist ja auch persönlichkeitsprägend und deswegen, also junge Mädels, bleibt beim Schach und hört nicht auf.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist leider ein bekanntes Phänomen, dass Mädchen gerade in der Pubertät aufhören mit dem Schachsport. Im Gegensatz zu Jungs, wo das weniger auftritt. Aber ich bin mir auch nicht sicher, wieso das ist.
Das wollte ich dich gerade fragen. Hast du da eine Theorie?
Nicht wirklich. Ich frage mich das auch. Also bei mir war das überhaupt nicht der Fall. Aber ja, offenbar gibt es da eine Interessenverschiebung in diesem Alter. Und ich bin mir nicht genau sicher, wieso das der Fall ist.
Gut, also das ist natürlich ein Thema für sich. Ich streife es immer nur in den Interviews, aber auch die Frauen, die ich frage, die sind alle so ein bisschen ratlos, ne?
Ja, nee, was sicher ein Faktor ist, dass es halt so wenige Mädchen in dem Alter gibt, die auch Schach spielen. Also man ist halt immer ein bisschen auf sich alleine gestellt. Also man muss dann alleine reisen ohne Kollegin, weil es die eben eher selten gibt im Schachsport. Und das, denke ich, ist schon ein Faktor, dass diese Kollegialität, die die Jungs untereinander haben, dass das so ein bisschen fehlt.
Also schwieriges Thema, aber wir können es nur streifen.
Ja.
Ich würde gerne mal über deine Vereine sprechen, in denen du spielst.
Mhm.
Als ich da geschaut habe, in welchem Verein und in welcher Liga du mitspielst, war ich erstmal ein bisschen verwirrt, weil es gibt in der Schweiz offenbar zwei Ligasysteme, die Gruppenmeisterschaft und die Mannschaftsmeisterschaft. Kannst du da die Zuhörer aus Deutschland oder auch aus Österreich mal aufklären, was da der Unterschied ist und warum es da zwei gibt?
Also der Unterschied ist, dass es früher den regulären Schachbund gab und den Arbeiterschachverband. Und die Schweizerische Gruppenmeisterschaft war die Meisterschaft des Arbeiterschachverbandes. Und traditionell haben wir deshalb zwei Meisterschaften, eben die Mannschaftsmeisterschaft und die Gruppenmeisterschaft. Die Mannschaftsmeisterschaft hat so ein bisschen mehr Prestige. Also das ist eigentlich die wichtigere Meisterschaft der beiden, aber trotzdem ist die SGM, spielen wir halt auch jedes Jahr immer wieder.
Dein Stammverein und der aktuelle Verein, glaube ich, auch ist der Schachclub Bern, ne? Ist das so einer der größten Vereine oder was sind so die dominierenden Vereine in der Schweiz? Also ich habe mal irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass der Fabiano Caruana auch in der Schweiz spielt oder gespielt hat.
Also der Schachclub Bern ist eigentlich der Verein, in dem ich groß geworden bin. Und ich spiele jetzt nicht mehr für diesen Verein, einfach weil es dort keine Mannschaft gibt in einer höheren Liga. Aber ich bin immer noch Mitglied und gehe auch zum Teil an die Vereinsabende, die leider momentan nicht stattfinden können. Aber eben in der Mannschaftsmeisterschaft bin ich Mitglied des SG Winterthur, wo auch Fabiano Caruana gespielt hat früher.
Ah, okay.
Und das ist eigentlich einer der größten Schachvereine in der Schweiz. Und wir geben uns auch Mühe, gut abzuschneiden in diesen Meisterschaften, aber in letzter Zeit hat es leider nicht für den Titel gereicht.
Okay, wer hat da die Meisterschaft gewonnen zuletzt?
Ich glaube Genf.
Ah, okay. Und hast du gegen Fabi mal, also hast du ihn persönlich getroffen und gegen ihn gespielt oder war das vor deiner Zeit?
Nee, das war vor meiner Zeit. Ich war da zu spät.
Ach, schade. Was war denn der beste Spieler, gegen den du je gespielt hast?
Das ist jetzt schwer.
Dein Trainer wahrscheinlich, Yannick Pelletier, ne? Oder Yusupov?
Ja, wahrscheinlich Yusupov. Aber gut, gegen den habe ich nie im klassischen Schach gespielt. Immer nur Blitz. Ich habe gegen ein paar Games mit 2600 gespielt, gegen Sebastian Bogner zum Beispiel, aber darüber hinaus, also 2-7 habe ich nie gespielt, leider.
Ja, vielleicht kommt's noch.
Ja, hoffentlich.
Hast du mal gegen einen GM gewonnen auch?
Ja, ich glaube, das war zweimal. Der erste war Skembris, das Spiel für Griechenland.
Spyridon Skembris, ne? Genau.
Genau. Das ist ein paar Jahre her. Ich glaube, da war ich 15 oder 16.
Ja, cool. Was war das für eine Partie? Wie hast du das geschafft?
Ja, also es war keine gute Partie, aber ich glaube, er stand so gut und dann hat er es ein bisschen unterschätzt.
Und das zweite?
Das zweite war letztes Jahr in der Deutschen Frauenbundesliga. Ich spiele dort für den KSF, Karlsruher Schachfreunde. Und ich habe da gegen Batia Schwili gewonnen. Das ist eine weibliche Großmeisterin aus Georgien.
Ah, okay. Ja, und da ist auch Anne-Marie Mütsch zum Beispiel, ist da eine Mannschaftskameradin.
Genau, die spielt auch dort.
Ja, cool. Nochmal zu Bern zurück. Ich habe natürlich auf der Homepage so ein bisschen gestöbert und da ist mir eines aufgefallen, ein Menüpunkt, der lautet Bibliothek. Und da sind eine Reihe von Büchern aufgeführt, die der Schachclub besitzt und die man sich dort ausleihen kann. Das finde ich eine richtig tolle Idee, auch für kleinere Vereine, also von den Zuhörern hier, die vielleicht das umsetzen können. Wird das dann auch genutzt von den Schachclub-Mitgliedern oder stehen die Bücher da alle nur rum? Weißt du das? Hast du es auch mal genutzt?
Ehrlich gesagt, das ist ein bisschen beschämend, dass ich das sagen muss, aber ich wusste nicht, dass es das gibt.
Okay.
Aber ich bin auch nicht so auf dem Verein, von daher, vielleicht ist es neu.
Ja, kann sein. Okay. Ja gut, dann ziehe ich die Frage zurück sozusagen. Aber ich fand es eine tolle Idee. Also dann habe ich auch auf der Homepage gelesen, dass der Verein, von dem ich dachte, dass er dein Verein ist, aber dein Ex-Verein jetzt Bern, Online-Turniere natürlich auch auf Leadchess veranstaltet. Mhm. Wie hältst du persönlich das denn mit, also generell jetzt mit dem Thema Online-Schach? Also ich habe da insbesondere diese Partie von Magnus Carlsen neulich im Kopf, der gegen Wesley So, ich glaube, das war sogar eine relativ wichtige Partie, der hat mit erstens F3 eröffnet.
Und ja, das gilt ja. Ich habe das gesehen.
Das gilt ja als der schlechteste erste Zug überhaupt. Und dann der zweite Zug war dann König E2, also ja eigentlich eine Provokation. Ist Online-Schach aus deiner Sicht trotzdem ernst zu nehmen? Oder wie fandst du das? Wie kam das bei dir an?
Ja, also man muss sagen, es gibt ja auch, also das war ja ein Blitzturnier und es gibt ja auch klassische Turniere online. Und ich glaube, die sind schon ernst zu nehmen, auch wenn sie mich jetzt persönlich nicht besonders interessieren. Also auf mich übt es halt viel weniger Faszination aus, wenn diese Komponente Schach am Brett fehlt. Aber eben dieses F3 König F2, das war einfach so ein psychologischer Trick, dann das hat der Gegner denkt, okay, wenn ich gegen sowas verliere, dann ist das eine Katastrophe und dann setzt man sich unbewusst so unter Druck, dass man unbedingt gewinnen muss. Und so ist es dann genau passiert, dass er halt ja, einfach so Angst hatte, gegen sowas Lächerliches spielen zu müssen, dass er ja quasi psychologisch chancenlos war dann.
Ja, also wusste ich jetzt gar nicht, dass Magnus tatsächlich die Partie auch noch gewonnen hat.
Doch, doch, der hat gewonnen und deshalb hat er dann wahrscheinlich auch die nächsten paar Partien gewonnen.
Okay, ja. Hast du denn zum Thema Computerbetrug eine Meinung? Also da ist ja vor kurzem dieser Tigran Petrosyan, ich dachte, das kann doch nicht sein, der Weltmeister Tigran Petrosyan, aber das muss ein Namensvetter sein, der ist ja vor kurzem bestraft worden und er bestreitet es aber. Wie kriegt man das Thema in den Griff? Und wenn man die Zahlen von chess.com sich anguckt, wie viele tausende Accounts die immer schließen, ja, was ist deine Meinung?
Ja, also ich finde halt chess.com und diese Server sind auch ein bisschen in einer schwierigen Lage, weil sie können ja, also sie haben, ich sage jetzt mal, ziemlich sicher Beweise für solche Dinge, aber die können sie ja nicht wirklich veröffentlichen, weil das ja ihre Anti-Cheating-Systeme auch schwächen würde, wenn man jetzt da genau wüsste, was und wie geprüft wird. Von daher ist es halt so ein bisschen heikel, dass man halt diese Beweise eigentlich, dass die nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind. Mhm. Und ja, von daher ist das Problem eigentlich nicht zu lösen. Aber ja, insgesamt ist es ja jedem freigestellt, ob er auf diesen Schachservern mitspielen will oder nicht und sich halt diesem Risiko aussetzt, dass sowas passieren kann. Und ich verstehe auch, dass das auch heikel ist, weil so halt auch Existenzen zerstört werden können, wenn solche Anschuldigungen willkürlich getroffen werden, aber trotzdem ist es halt, ja, auch für chess.com oder Leeches ist es halt auch eine schwierige Situation.
Ja. Aber du selber, du boykottierst ja das Online-Schach auch nicht ganz, sondern du hast ja zum Beispiel bei der Online-Olympiade 2020 ja auch mitgespielt für die Schweiz, ne?
Ja, ich hatte da eigentlich nie Angst, dass irgendwelche Betrugsvorwürfe oder so gemacht werden können, einfach weil wir halt in einem Zoom-Call waren. Und ich meine, jetzt in einem Rapid-Schach-Event ist es jetzt auch nicht so wahrscheinlich, dass man so super starkes Schach spielt, dass plötzlich solche Vorwürfe aufkommen. Also ich glaube, vor allem auf meinem Niveau passieren da genug Fehler, dass klar ist, dass da alles sauber war.
Du sprichst von Fehlern, aber ich habe gelesen, auf dem Schachticker von dem Franz Jittenmeier habe ich einen Bericht gelesen, dass es für dich persönlich richtig gut gelaufen ist bei dem Turnier, ne? Also wie hast du abgeschnitten? Oder wie hat die Schweiz abgeschnitten? Oder ihr beide?
Ja, also erstaunlicherweise sehr gut. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel vorbereitet, einfach weil ich dieser Corona-Zeit auch nicht so motiviert war, ohne Turnier was fürs Schach zu machen. Aber dann habe ich trotzdem, ich glaube, 6,5 aus 8 gemacht, was ein gutes Resultat war, weil auch die Gegner ziemlich stark waren und auch die Schweiz hat ziemlich gut abgeschnitten. Also wir sind Vierte geworden in der Gruppe. Wir haben uns fast qualifiziert, aber dann leider in der letzten Runde hat es knapp nicht gereicht. Aber trotzdem, vierter Platz war sehr gut für uns, für unsere Verhältnisse.
Ja, Glückwunsch auch zu 6,5 aus 8. Das ist ja
Danke.
Tolle Leistung. Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, dein vermutlich größter Erfolg war ja wohl die Schweizer Meisterschaft 2017, ne?
Ja.
Ja, sagt sie, du bist so bescheiden.
Ja, also es war kein besonders gutes Turnier, aber das Resultat war natürlich trotzdem gut. Also die Partien an sich nicht, aber es ist immerhin ein Schweizer Meistertitel, das ist schon wichtig.
Darf ich fragen, wer hat denn in den folgenden Jahren bei den Frauen gewonnen? Also wenn du die Nummer 1 bist, müsste man ja denken, du bist der Seriensieger.
Nee, aber früher wurde das ja auch nicht in einem geschlossenen Turnier ausgetragen, sondern einfach in einem Open und die beste Schweizerin wurde dann Schweizer Meisterin. Und das war halt so ein bisschen Lotterie. Deshalb sage ich auch, dass es nicht ein besonders gutes Turnier war, aber ich hatte einfach auch ein bisschen Glück mit den Paarungen. Und jetzt im letzten Jahr haben wir das zum ersten Mal als geschlossenes Turnier gemacht, wo ich Zweite geworden bin. Also Elena Sedina hat gewonnen. Nicht so erstaunlich, sie war auch an 1 gesetzt, aber das sieht man halt in der FIDE-Rangliste nicht, weil sie für Italien spielt.
Ah, okay. Und wieso, wenn sie für Italien spielt, wie kann sie dann Schweizer Meisterin sein?
Ja, das ist eine Regelung in der Schweiz, dass man entweder einen Schweizer Pass oder eine Niederlassungsbewilligung braucht, um den Titel gewinnen zu können. Aber man muss nicht für die Schweiz spielen.
Okay. Ja, ich hatte das gelesen bei der Alexandra Kostenjuk, die ist ja frühere Weltmeisterin und ja eigentlich Russin, aber auch Schweizer Meisterin mal geworden, ne?
Genau. Bei den Herren sogar. 2013 war das,
Bei den
ja.
Herren sogar, okay. Welche Verbindungen hat die zur Schweiz? Weißt du das?
Sie war mit einem Schweizer verheiratet. Und deshalb hat sie, glaube ich, einen Schweizer Pass.
Aber die spielt jetzt trotzdem für Russland, vermutlich, oder? In der Nationalmannschaft. Sonst hätte sie ja bei euch mitgespielt in der Online.
Genau, nee, die hat immer für Russland gespielt.
Okay, ja.
Ich glaube, sie hat auch sonst keine Verbindungen zu Schweiz. Ich glaube, sie lebt auch. Ich weiß nicht, ob sie je hier gelebt hat und zumindest in den letzten Jahren sicher nicht.
Ja, wenn Zuhörer mir schreiben und mir Feedback geben, dann sagen die oft, dass ich auch die Gäste nach Buchtipps fragen soll. Was hast du denn da parat?
Puh. Ja, also ich bin jetzt hier vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber ich finde natürlich die Bücher von Arthur Jusupov und Mark Tvoreschky sehr lehrreich.
Also die Tigersprungreihe vermutlich von Yusupov, oder?
Tigersprungreihe zum Beispiel, ja. Also es gibt ja da auch dann weiterführende Bücher. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die heißen von Tvoreschky und Jusupov. Positionell Schach und Angriff und Verteidigung und so weiter. Die waren sehr lehrreich. Dann gibt es auch gute Bücher von Jakob Agard, von denen ich auch einige gelesen habe. Insbesondere zu so positionellen Themen finde ich, er schreibt sehr gutes Material. Ja, was gibt es sonst noch so? Ja, die Polka-Bücher habe ich auch gelesen. Das ist jetzt schon lange her, da war ich vielleicht 13, 14 Jahre alt, aber die waren auch sehr gut geschrieben.
Das sind auch die Bücher, die der Vater geschrieben hat, ne?
Nee, der hat sich selber geschrieben. Also es gibt auch eines von ihm. Ich glaube, eines mit 5000 Taktikaufgaben. Aber Judith selber hat jetzt auch so eine dreiteilige Reihe geschrieben über ihre Entwicklung zur Weltklasse-Spielerin.
Ja, gut zu wissen. Ja, Lena, wenn es für dich okay ist, dann können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen allgemein über Schach in der Schweiz sprechen. Das ist für die deutschen Hörer sicher auch interessant, mehr darüber zu erfahren. Ja, wie populär Schach in der Schweiz ist, haben wir schon so ein bisschen beantwortet. Was ist denn Sportart Nummer 1 eigentlich? Tennis oder Skifahren oder?
Ja, also die Schweiz ist natürlich traditionell immer gut im Wintersport, weil wir halt viele Skigebiete haben. Tennis ist halt im Moment, oder ja, nicht nur im Moment, aber seit einigen Jahren boomt das halt wegen Roger Federer. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es ohne ihn auch so groß wäre.
Ja, wahrscheinlich nicht. Also das ist ja in Deutschland durch Boris Becker auch ganz groß geworden. Und
Eben genau, ja.
ja, ich habe gelesen, die Schweiz hat ja auch zweimal die Schacholympiade ausgerichtet und auch zweimal WM-Kämpfe. Aber ich denke, das berühmteste Turnier ist wohl trotzdem das Kandidatenturnier 1953 in Zürich aufgrund dieses Buches von David Bronstein über das Turnier. Hast du das Buch gelesen? Kriegt man das eingeimpft als junge Schweizer Schachspielerin?
Nee, also ich habe das Buch, ich habe nicht alles gelesen, nur einige Partien. Also es ist sicher ein gutes Buch, das wäre auch gut, wenn ich das lesen würde, aber bisher habe ich das leider nicht gemacht.
Okay, aber ja, bewusst ist es dir schon, dass es dieses Turnier gibt. Das haben ja
Ja, natürlich.
lauter Superspieler mitgespielt.
Nee, das weiß man schon, aber gelesen haben es trotzdem nicht alle Schweizer.
Okay, ja klar, das wäre auch zu viel verlangt.
Ja.
Ein anderes berühmtes Turnier der Gegenwart und der Vergangenheit ist das Schachfestival in Biel. Nächstes Jahr im Sommer soll da die ja, 54. Auflage stattfinden, wenn es denn klappt. Und letztes Jahr hat er auch aus deutscher Sicht der Vincent Keimer ziemlich für Aufsehen gesorgt. Wie ist Biel für dich? Ist das auch ein gutes Turnier, was Atmosphäre und auch was deine Resultate angeht?
Ja, also ich spiele das immer gerne mit. Man muss leider sagen, dass das sehr nahe an der Schweizer Meisterschaft dran ist. Also die Schweizer Meisterschaft hört am Freitag auf und am Montag fängt das Meisterturnier an. Das ist immer ein anstrengendes Programm, wenn man beide spielen will. Und deshalb habe ich das jetzt auch nicht jedes Jahr gemacht. Aber die Atmosphäre ist sicher super. Jetzt dieses Jahr war es, glaube ich, ein bisschen anders, weil halt wegen Corona die Besucherzahl reguliert werden musste. Aber in normalen Jahren gibt es ja auch diese ganzen Festival-Events, zum Beispiel Schachtennis oder das erste Turnier, was es eigentlich sonst in wenigen Turnieren zu sehen gibt.
Was ist denn Schachtennis?
Ich habe das auch nie mitgespielt, aber ich stelle mir vor, man spielt Schach und Tennis und dann gibt es eine Gesamtwertung. Aber ich kann leider kein Tennis spielen, von daher.
Okay, ich stelle mir so, also Schachboxen kenne ich, aber Schachtennis bisher noch nicht.
Nee, ich bin mir auch nicht sicher, wie da das Reglement ist.
Okay, wenn man dich nach den besten 5 Schweizer Schachspielern aller Zeiten fragt, wen würdest du da nennen oder wer fällt dir da ein?
Aller Zeiten.
Aller Zeiten, ja.
Schweizer oder international? Was hast du gesagt?
Schweizer. Ja, also dass du Bobby Fischer und Kasparov und nennst, davon gehe ich mal aus. Aber die in der Schweiz würden mich jetzt interessieren.
Ja, die Sache ist halt die, dass die Schweiz viele Schacheinwanderer hat, die halt nicht wirklich in der Schweiz aufgezogen wurden, aber dann trotzdem Schweizer Schachspieler sind.
Ja, die nehmen wir mal mit.
Ja, eben, also Viktor Kortschnoi ist sicher die Nummer 1, denke ich. Der war immerhin Weltklasse-Spieler. Vermutlich Vadim Milov. Werner Hug, der war Junioren-Weltmeister. Mhm. Yannick Pelletier und ja, dann. Ich will jetzt auch niemanden auslassen, deshalb habe ich ein bisschen Angst, jetzt da den 5. zu nennen, aber vielleicht Sebastian Bogner. Also ich vergesse jetzt jemanden.
Kannst du den 2. nochmal, Vadim Milov?
Ja.
Was muss man über den wissen?
Ja, der ist auch Einwanderer. Der hatte über 2700 Elo. Aber er spielt jetzt seit vielen Jahren nicht für die schweizerische Nationalmannschaft.
Okay, klingt tschechisch irgendwie, oder?
Naja, ich glaube, er hat lange in Israel gewohnt. Ja, ich kenne ihn gar nicht gut. Ich bin mir selber gar nicht sicher.
Okay, macht nichts. Also wer mir noch einfällt, ist Henry Grob. Der taucht auch auf in der Liste der Schweizer Meister. Und nachdem ist ja die Eröffnung erstens G4 benannt.
Ja, das stimmt eigentlich. Aber das ist so weit zurück, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Okay, aber erstens G4 ist jetzt nichts für dich, auch wenn es ein Schweizer erfunden hat, oder?
Nee, leider nicht. Ich glaube, erstens B4 ist sogar besser als G4, aber...
Ja, du hast Viktor Kortschnoi genannt, also über den würde ich gerne noch mal näher sprechen. Der ist, habe ich recherchiert, mit 48 Jahren ist er in die Schweiz emigriert. Er hatte ja Zeit seines Lebens Angst vor dem russischen Regime und trat dann auch regulär für die Schweizer Nationalmannschaft an, ne?
Genau, also das war auch wieder ein bisschen vor meiner Zeit. Also ich habe Viktor noch gekannt, aber nicht mehr... Also da war er schon krank und hat nicht mehr so intensiv Schach gespielt.
Hast du ihn persönlich auch getroffen, wenn du sagst gekannt, oder?
Ja, ich habe ihn auch getroffen, aber eben da, das war eigentlich nach seiner Zeit als Nationalspieler.
Ja, erzähl doch mal von dem Erlebnis. Also hat er da irgendwie einen Eindruck auf dich gemacht oder war er schon so krank?
Ja, also er hat immer noch gut gespielt, aber ja, hat... Ja, in dem Alter, der war schon weit über 80. Also er ist ja auch mit über 80 noch Schweizer Meister geworden. Aber trotzdem, ich glaube, er hatte dann einen Hirnschlag und dann ist es natürlich auch schwer, noch auf diesem hohen Niveau weiterzuspielen.
Ja, da gibt es ja auch legendäre Geschichten über ihn, dass er schwerhörig war und dann Remis-Angebote überhört hat und dann einfach weitergespielt hat und dann selber Remis angeboten hat oder, also ich krieg's nicht mehr zusammen, aber irgendwas mit seiner Schwerhörigkeit war.
Ja, ja, und er hat immer gerne seine Gegner auch beleidigt zum Teil. Also zu einem Kollegen von Winterthur, zu Nico Georgiadis, hat er, glaube ich, mal gesagt, nach einem Remis, mir gefallen ihre Grimassen. das war sein Kommentar nach der Partie.
Ja, also ein großer Spieler, aber ja, ob man sich so viel von ihm abgucken muss in Sachen Benehmen, das ist die große Frage. Ja.
Nee, ich will ihn da jetzt nicht kritisieren. Also er hat sicher viele legendäre Partien, aber ich denke schon, dass das nicht immer bei allen Leuten gut angekommen ist.
Das glaube ich, ja. Aber trotzdem ein legendärer Spieler auf jeden Fall. Und er wird ja auch immer als derjenige genannt, der ja am knappsten an der Weltmeisterschaft vorbeigeschrammt ist. Und der beste Spieler, der nie Weltmeister geworden ist. Da sagen ja ganz viele, dass es Kort Schnorr sei.
Ja. Ja gut, das ist, da kann man jetzt auch diskutieren, wer da am knappsten vorbeigeschrammt ist, aber Kort Schnorr ist sicher ein Kandidat.
Hast du einen anderen Kandidaten, den du da nennen würdest?
Mir fällt Peter Lecko ein in seinem Match gegen Kramnik, wo er sehr nah dran war.
Ja, okay. Ja, also Keres zum Beispiel wird auch manchmal genannt. Oder?
Ja, ja.
Ja, eine weitere Assoziation bei Schweiz und Schach ist natürlich das Schweizer System, mit dem man die Auslosung bei Schachturnieren macht. Hier bei dem Podcast hören ja nicht nur, ich sag mal, fortgeschrittene Schachspieler zu, sondern auch Schachanfänger, die vielleicht noch nie bei einem Turnier mitgespielt haben. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert und vielleicht auch, woher der Name kommt, wenn du das weißt?
Ja, ich weiß das, also woher der Name kommt, weiß ich leider nicht. Aber das System funktioniert so, dass wenn man 100 Teilnehmer hat, dann spielt die Nummer 1 der Liste, also der stärkste Spieler, gegen die Nummer 51, die 2 gegen die 52 und so weiter. Und dann in der nächsten Runde werden halt die Spieler, die gleich viele Punkte haben, gegeneinander gelost und so weiter, bis am Schluss. Man kommt eigentlich immer näher zu einem Spieler, der das Turnier gleich gut gespielt hat wie man selber.
Ja, und genau, am Ende spielt man dann quasi gegen die auf dem gleichen Niveau sind wie man selbst.
Genau.
Ja, ich will jetzt nicht altklug wirken, aber ich habe da mal bei Wikipedia geguckt, woher der Name kommt. Und also im Jahr 1895 steht da, entwickelte der Schweizer Lehrer Julius Müller ein Wettkampfformat bzw. Paarungssystem für Sportveranstaltungen, das unter dem Begriff Schweizer System bekannt ist. Also.
Okay, wieder was gelernt.
Ein Schweizer Lehrer hat es erfunden. Ja, was ich auch noch über die Schweiz und im Schach gefunden habe, das ist ein Schachmuseum in der Nähe von Luzern. Das ist vielleicht auch für unsere süddeutschen Hörer ein Tipp, denn Luzern ist auch eine wunderschöne Stadt, schön am See gelegen. Ein Freund von mir hat da studiert und ich habe ihn da mehrmals besucht. Also ja, schöne Stadt, finde ich. Hast du das Museum auch schon besucht?
Leider nein, aber ich hab sogar eine Saison für den Schachclub Luzern gespielt. Aber sogar dann habe ich das Schachmuseum nicht besucht.
Okay. Aber über die Stadt Luzern, teilst du da meine Meinung? Oder,
dass es eine schöne Stadt ist?
Ja.
Ja, sicher. Also, nee, das ist klar, aber das Schachmuseum habe ich leider trotzdem nicht gesehen.
Okay. Ja, also ich auch nicht, aber wie gesagt, für die süddeutschen Zuhörer wäre es vielleicht mal was. Letzter Punkt, Schach in der Schweiz, ist das Thema Schulschach. Du hast vorher bei den Top 5 Spielern einen Namen erwähnt, der mir bekannt vorkam, Werner Hug. Ich hatte Kontakt mit dem Peter Hug, der irgendwie mit dem Schweizer Schulschach verbandelt ist. Haben die zwei irgendwie was miteinander zu tun? Weißt du das?
Nee, das ist nur der Name.
Ach so, okay.
Aber es ist auch ein sehr geläufiger Name in der Schweiz.
Okay. Und kannst du was zum Thema Schulschach in der Schweiz sagen? Also ich habe gehört, da gibt es so richtig große Schulschachorganisationen, DSSP und Chess for Kids, das sind so zwei Namen, die ich gehört habe und auch weitere. Du hast ja auch Schach in der Schule gehabt, also was für eine Rolle spielt das in der Schweiz?
Also vorweg, ich habe nicht Schach in der Schule gehabt, das war so ein externes Angebot, an dem ich teilgenommen habe.
Okay.
Aber unterdessen gibt es das schon vermehrt, also das wurde schon vor allem von Peter Hug angetrieben, der hat unterdessen auch schweizweit Schachschulen aufgebaut. Ich glaube, Chess for Kids, was du erwähnt hast, ist vor allem in Zürich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das ist schon am Kommen, was schon zu einem großen Teil, ich denke, Peter Hug zuzuschreiben ist. Also ich glaube, ohne seine Bemühungen wäre das sicher weniger groß im Moment. Ich selber gebe auch Schulschachunterricht. Aber nicht für Peter Hug, sondern ich bin einfach angestellt als Lehrerin für Schulschach an einer normalen Schule.
Okay, erzähl doch mal ein bisschen über den Schulunterricht, den du da gibst. Also wie läuft das ab? Oder?
Ja, also ich gebe Schachunterricht für hochbegabte Kinder. Die dürfen halt am normalen Unterricht fernbleiben und den Schachunterricht besuchen, damit sie weniger unterfordert sind in der Schule. Und ja, ich gebe jetzt nicht so viele Stunden, aber trotzdem alle paar Wochen gebe ich denen ein paar Schachstunden.
Okay, und hast du da irgendwie einen, wo du sagst, das ist ein Talent, da kann mal was draus werden? Oder ist es mehr so, sagen wir mal, pädagogische Arbeit?
Ja, also ich habe jetzt noch nicht so lange mit denen zusammengearbeitet. Das hat im Sommer angefangen. Und daher denke ich, es ist noch ein bisschen früh, wenn man da jetzt auf Talentsuche geht. Die sind sicher begabt, aber ich weiß, ob das jetzt außerordentlich ist, kann ich nicht beurteilen. Noch nicht.
Wie sieht es denn generell aus in der Schweiz mit aufstrebendem Nachwuchs? Ist da in Sicht, dass da ja jemand hochkommt, oder werden es weiterhin die Einwanderer sein, sozusagen mit Schweizer Pass dann, die das Geschehen dominieren?
Ja, Also ich finde das immer ein bisschen heikel, wenn man Kinder als nächste Supertalente pusht. Ich glaube, es kann ihnen auch schaden, wenn so viel Druck der Schweizer Schachszene dann auf ihn lastet. Also es gibt immer wieder Namen, die halt auftauchen als nächste Supertalente, aber ich glaube, insgesamt sollten die Kinder einfach spielen und jetzt ohne, dass so viel darüber geredet wird.
Ja, das finde ich einen guten Ansatz. Ich habe noch zum Beispiel Uli Hoeneß im Kopf, wie er über irgendeinen Jugendlichen bei Bayern München, Berkant Göktan hieß der, wie er gesagt hat, das ist der neue Superstar. Und ja, so richtig eingeschlagen hat er nicht, und ich glaube, es hat ihm eher geschadet. Insofern verstehe ich das sehr gut. Ja, ja, wie ist es denn, dann frage ich anders, wie siehst du denn die Zukunft des Frauenschachs? Also ich brauche jetzt keinen Namen, wenn du da als Aufstreben siehst, aber die Chinesin, die Hu Yifan, die scheint ja unschlagbar und tritt auch, glaube ich, gar nicht mehr bei reinen Frauenturnieren an, sondern nur noch bei offenen Turnieren. Oder korrigiere mich, wenn es falsch ist.
Ja, ja.
Gibt es denn da irgendwelche weiblichen Talente, so wie bei den Herren, die ganzen jungen Inder?
Also gut, Hu Yifan tritt, glaube ich, gar nicht mehr an. Ich glaube, sie ist jetzt Professorin an der chinesischen Uni und sie spielt nicht mehr wirklich Schach. Aber trotzdem gibt es natürlich Talente. Es gibt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das ausspricht, aber Zansaya Abdumalik, schon 2500 Elo hat, wo sie noch im Juniorenalter ist. Und auch aus Indien gibt es ein paar junge Talente. Und auch Amerika hat, glaube ich, gute Nachwuchsförderung. Also da gibt es zum Beispiel Carissa Yip, die schon EM ist mit 15 oder 16. Also ja, ich glaube, da kommen schon ein paar starke Spielerinnen.
Ja, also die kann man gerade auch live verfolgen bei den US Juniorenmeisterschaften, die übertragen werden vom Schachclub in St. Louis auf YouTube. Da spielt die auch eine Rolle. Ja, ja, also können wir mal gespannt sein, wer da an die Spitze klopft. Lena, du bist auch Fernsehstar. Darüber müssen wir auf jeden Fall auch nochmal reden. Du hast 3 Tage nachdem du den WEM-Titel erreichst, hast du einen Fernsehauftritt gehabt in der Sendung Clash. Erzähl doch mal ein bisschen was über das Format und wie das ablief.
Also die Idee war, dass quasi zwei junge Leute, die komplett verschiedene Dinge machen, aufeinandertreffen und dann sehen, dass vielleicht die Dinge doch Gemeinsamkeiten haben. Das war so das grobe Konzept. Und in meiner Folge wurde ich mit einem E-Sportler gepaart. Also und ja, ich habe dann mit dem Schach gespielt und er hat mit mir, was war das Spiel? Counter-Strike, glaube ich, gespielt. Ja, und die Idee war halt, dass man, dass wir dann diskutiert haben, dass halt Schach schon das Potenzial hätte, so vermarktet zu werden wie diese E-Sportler. Was jetzt eigentlich interessant ist zu sehen, ist, dass sich das ein bisschen bestätigt hat, weil im letzten halben Jahr hat zum Beispiel Hikaru Nakamura ja ständig auf Twitch gestreamt, weil diese Gamer schon lange vorher entdeckt hatten. Also diese Entwicklung ist schon ein bisschen passiert.
Ja, das wäre meine nächste Frage schon gewesen, ob du Gemeinsamkeiten festgestellt hast, weil es ist ja auch ein bisschen brutaler, sage ich mal, als Schach, ne? Das ist ja...
Ja, ja.
So ein Baller, also ich will jetzt nicht respektlos sein gegenüber den Counter-Strike-Spielern, aber ich habe nur den Auszug im Fernsehen gesehen und das schien mir etwas brutaler als Schach. Wobei Schach ja auch ein Kriegsspiel ist, oder Kriegsersatzspiel, wenn man so will. Ne?
Nee, also ich finde das auch, für mich war das schon zu viel. Ja, aber trotzdem gibt es halt da doch schon Gemeinsamkeiten. Also soweit ich das verstanden habe, hat es auch viel mit Strategie zu tun. Gut, ich bin ja jetzt eben, ich habe keine Ahnung von diesen Spielen.
Ja, dann reden wir doch wieder über Schach. Ja. Da kennen wir uns beide besser aus, oder? Du auf jeden Fall. Ich hatte gerade gesagt, 3 Tage nach dem WEM-Titel war das. Wie war denn das für dich, also diesen Titel verliehen zu bekommen? Ist das für dich wichtig oder schielst du mehr nach Elo?
Ich bin halt jetzt nicht so. Also mir waren diese Frauentitel nie so wichtig, weil ich halt finde, dass Frauen eigentlich keine Titel für tiefere Leistungen unbedingt benötigen. Ich verstehe schon, das ist jetzt wieder ein Thema, das wahrscheinlich dieses Format sprengt. Aber ja, ich habe mich halt nie, zum Beispiel im Schweizer Schach, habe ich mich halt nie wirklich an den anderen Frauen orientiert, weil ich bin schon sehr früh zum Beispiel in die schweizerische Nationalmannschaft gekommen. Und dann finde ich einfach, wenn man sich weiter verbessern will, dann reicht das halt nicht, wenn man sich nur mit anderen Frauen vergleicht. Deshalb waren auch diese Frauentitel nie so wahnsinnig wichtig für mich. Also natürlich war es trotzdem ein schöner Erfolg, aber insgesamt habe ich denen nie so große Priorität eingeräumt. Also für mich war es zum Beispiel immer ein größeres Ziel, FM zu werden als WM.
Aber schaffst du das noch, FM? Also rechnest du dir da Chancen aus?
Ja gut, also ich habe ja, was habe ich jetzt, 2276? Letzte Woche war ich wieder nah dran, das zu schaffen. Also immer die Partie, die mir zum FM verhelfen könnte, die kommt nie gut. Aber ja, irgendwann klappt das schon.
Hilf mir nochmal, du brauchst 2300 plus 3 Normen oder ohne Norm? Oder?
Nee, ohne Norm.
Ohne Norm, also einfach nur die 2300.
Genau.
Oder was heißt einfach?
Aber immer so bei 2295, da drehe ich immer durch.
Oh, ärgerlich. Ja, aber wenn du es oft genug versuchst, dann klappt es bestimmt irgendwann. Du bist ja auch noch jung.
Mhm. Ja.
Ja, was hast du denn für schachliche Pläne für die nächsten Wochen und Monaten? Ich meine, sieht ja nicht so toll aus mit Turnieren und so, aber du wirst ja dir sicherlich auch Überlegungen gemacht haben, wie es für dich weitergeht schachlich.
Mhm. Also der nächste Plan, ich weiß noch nicht, ob ich das machen kann, aber ich wurde eingeladen zu einem Turnier in Dänemark, so ein geschlossenes Turnier. Wo ich eigentlich gerne mitspielen möchte. Und ich habe da auch einen Verein, wo ich in der Liga spiele. Ja, in Dänemark gibt es auch halt mehr Turnierbetrieb als im Moment in der Schweiz.
Ja.
Ja, aber sonst habe ich noch keine großen Pläne.
Okay. Ja, Lena, ich glaube, wir sind mit dem Ausblick auf die nächste Zeit schon fast am Ziel in dem Interview. Gibt es aus deiner Sicht noch Dinge, die du ansprechen möchtest oder den Hörern da draußen mitgeben möchtest oder dem schachspielenden Mädchen vielleicht auch?
Ja, also es hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Auch danke an die Zuschauerinnen, dass die das möglich machen, dass du überhaupt so einen Podcast haben kannst. Ja, und sonst insgesamt würde ich sagen, ich freue mich sehr, wieder ein bisschen am Brett spielen zu dürfen. Also Schach macht mir wirklich großen Spaß und vor allem mehr Spaß als diese Online-Turniere. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt trotz Corona auch ein bisschen spielen kann und eben auch hoffentlich mich verbessern kann und auch für Mädchen ein positives Vorbild sein kann.
Ja, schön gesagt. Also da bleibt mir nur noch, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken. Ich fand das ja sehr sympathisch. Du bist eine bescheidene Person und fand das Interview trotzdem oder gerade deswegen sehr, sehr sympathisch und erfrischend. Und ja, freue mich auch eben einfach, dass es junge weibliche Schachspielerinnen gibt, die ja für sportliche Furore sorgen und die Begeisterung fürs Schach auch hinaustragen. Und du machst es ja auch durch das Schachtraining. Und das finde ich schön, dass du auch schon in deinem jungen Alter schon was zurückgibst. Und ja, was du sportlich erreicht hast, ist auch echt beachtenswert. Also von daher noch viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank.
Am Schach, viel Freude. Ja, dann möchte ich mich aber auch noch bedanken bei Christine Zoppers vom Schweizer Schachbund. Die hat mich beraten bei der Auswahl eines Gasts aus der Schweiz, weil ich nämlich überhaupt gar keine Ahnung hatte, wen ich da fragen kann. Und da hat sie mir ein paar genannt und dann habe ich mich für dich entschieden. Und ich glaube, dass das im Nachhinein auf jeden Fall eine gute Wahl war. Also ja, vielen Dank auch an Christine. Ja, dann würde ich sagen, Vielen Dank an dich nochmal und mach's gut, Lena Ceaușescu.
Danke, schönen Abend.
Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster@gmail.com. Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in Städten, und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.